Sonntag heute heißt ja Trinitatis, Dreieinigkeit. Und im Lauf der Kirchengeschichte haben sich schon viele Menschen darüber gestritten, wie es denn nun sei mit Gott. Wie man denn nun über diesen einen Gott spricht, der irgendwie drei in einem ist. Der Vater und Sohn und Heiliger Geist ist. Darüber wurde heiß gestritten. So heiß, dass es zu Spaltungen kam. Das Wort Dreieinigkeit kommt ja auch in der Bibel gar nicht vor. Bei vielen Antworten, die damals und heute gegeben wurden, hat man bis heute das Gefühl, dass sie dem Geheimnis der Dreieinigkeit nicht gerecht werden. Denn das ist es immer geblieben, ein Geheimnis. Und ich stehe heute Morgen hier, um dieses Geheimnis zu lüften. Dann wird es keine Fragen mehr geben. Nein, natürlich nicht. Ich muss sagen, ich bin da auch eigentlich am Ende mit meinem Verstehen. Ich helfe mir ein bisschen in meinen Gedanken und ich helfe mir so, dass Dreieinigkeit so etwas ist wie ein menschlicher Körper. Jesus, der Körper, den wir wahrnehmen, dann der Geist Gottes, der in Kontakt mit unserem Geist tritt und uns Gott erschließt und Gott, der Vater, sozusagen die Seele des Ganzen, das Wesentliche, der Kern, dem der Sohn und der Geist dienstbar sind. Das macht zusammen diese Dreieinigkeit aus. Ein Wesen, eine Person und sind doch drei. Kann ich das wirklich verstehen? Diese Frage lasse ich einfach mal unbeantwortet. Das muss auch jeder für sich selbst entscheiden, ob er das kann. Unser Text heute, über den ich predigen möchte, der macht es sich an dieser Stelle leicht. Der sagt gar nichts aus über die Dreieinigkeit. Es ist ein Loblied, ein Hymnus auf den dreieinigen Gott. Es besingt den Vater, den Sohn und den Geist. Und es ist einer der ganz seltenen Texte in der Bibel, in der tatsächlich von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist zusammen die Rede ist. Ich lese mal aus Epheser 1, 3 bis 14. Das ist ein relativ langer Text und das ist ein Paulustext und solche Texte sind meistens sehr schwer zu verstehen. Und deshalb lese ich aus dieser Basisbibel. Für alle die, die noch sowas suchen, das ist etwas, wo man Paulus besser verstehen kann. Es ist aber eine richtige Übersetzung, keine Anpassung an eine moderne Sprache. Also von daher liebe ich also dieses grüne Buch. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns seinen Segen geschenkt. Er hat uns Anteil gegeben an den Gaben des Heiligen Geistes. In der himmlischen Welt hält er sie für uns bereit. Denn wir gehören zu Christus. Und weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten können. Aus Liebe hat er uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht. Zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott und das war sein Wille. Denn das dient dem Lob seiner Herrlichkeit und Gnade. Die hat er uns gewährt, weil wir zu dem gehören, den er liebt. Durch unsere Zugehörigkeit zu ihm schenkt Gott uns die Erlösung, nämlich durch sein Blut. Und damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlungen. So reich ist seine Gnade, die er uns über jedes Maß hinaus gewährt. Er schenkt uns alle Weisheit und Einsicht, denn er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart. So gefiel es ihm und so hatte er es beschlossen. Durch Christus sollte die Zeit erfüllt werden und unter Christus als dem Haupt sollte alles zusammengefasst werden im Himmel und auf der Erde. Und zwar durch ihn. Durch unsere Zugehörigkeit zu ihm sind wir auch zu Erben geworden. Dazu hat Gott uns im Voraus bestimmt. So hat er es beschlossen, der ja alles bewirkt, so sollte es geschehen und das war sein Wille. Denn wir sollen dem Lob seiner Herrlichkeit dienen, wir, die schon zuvor auf Christus gehofft haben. Durch eure Zugehörigkeit zu ihm hat Gott euch sein Siegel aufgedrückt. Das ist der Heilige Geist, den er versprochen hat, denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört, die gute Nachricht von eurer Rettung und ihr seid zum Glauben an ihn gekommen. Der Heilige Geist ist also der Vorschuss auf unser Erbe, das in der Erlösung besteht. Mit ihr nehmen wir das Erbe endgültig in Besitz und so dient das alles dem Lob Gottes, von Gottes Herrlichkeit. Puh. Was für ein Text. Wenn ich euch jetzt bitten würde, das doch mal nachzuerzählen, hättet ihr sicher Schwierigkeiten. Am einfachsten würde es gehen, wenn wir das wiederholen würden, was wir gerade eben gebetet haben miteinander, dieses Glaubensbekenntnis. Viel von dem, was in diesem Text steht, haben wir in diesem Glaubensbekenntnis ja eigentlich auch gesagt. Es ist ein ganz geniales Lied, was der Paulus hier aufgeschrieben hat. Es ist wie ein schöner Teppich gewoben. Um Christus und seine Person weben sich Gott und der Heilige Geist. Jesus Christus ist das Zentrum dessen, was wir als Menschen verstehen können. An ihm lernen wir Gott und den Heiligen Geist verstehen und ihre Bedeutung zu erkennen. Und darum wird Christus auch am häufigsten in diesem Text genannt. So wie ein sich durchziehender roter Faden wird Jesus in Bezug zu allem gesetzt, was uns, unser Verstehen und unser Leben betrifft. Jede anständige Predigt hat 3 Punkte. Ich komme zum ersten. Was sagt unser Text über Gott, den Vater, aus? Gott, der Schöpfer, erwählt in Jesus Christus von Anfang an. So ähnlich steht es hier in diesem Text drin. Das ist auf der einen Seite eine tolle Sache. Gott hat einen ganz persönlichen Weg gefunden, um uns Menschen wieder neu nahe zu kommen. So nah, wie es eigentlich mal im Paradies nach der Schöpfung eigentlich von Gott gedacht, so war. Gott hätte ganz locker alternativ dazu auch eine ganz andere Menschengewinnungsmaschine erfinden können, möchte ich mal sagen, die die Menschheit erlöst. Das wäre ihm sicher möglich gewesen. Unsere Einzelschicksale hätten ihn kalt lassen können. Gott hätte so einen ganz unpersönlichen Weg zu uns benutzen können. Das hat er aber nicht getan. Er hat einen Weg gefunden, der uns berührt und ihn zeigt, wie er wirklich ist. Ein Gott, der Menschen mit Liebe und Zärtlichkeit begegnet, so wie Jesus Christus Menschen begegnet ist, voller Liebe und Zärtlichkeit. Es hat ihn erbarmt, steht oft bei Luther, wenn er das Elend der Menschen gesehen hat. Gott will eben nicht neue Sklaven kaufen, die sich ihm einfach unterwerfen müssen, sondern er will erwählte Kinder. Wie gesagt, das ist auf der einen Seite ganz toll und ich finde es richtig sagenhaft, dass Gott das so gemacht hat, aber es ist natürlich auch problematisch im Verständnis. Wenn es Erwählte gibt, muss es dann nicht auch Menschen geben, die nicht erwählt sind? Muss es dann auch nicht die geben, die nicht dazugehören? Es ist schon sehr interessant, wenn in unserem Text keine Entscheidung von Menschen vorausgesetzt wird. Es wird gar nicht gesagt, wer erwählt ist und auch nicht warum. Nicht mal der sonst so wichtige Glaube als Voraussetzung für die Rettung ist hier erwähnt. Und der ist Paulus doch sonst so wichtig. Wer kann dann etwas für seine Errettung? Wer ist dann von Gott erwählt und vor allem, wer ist es nicht? In unserem Text, denke ich, wird einfach davon ausgegangen, dass alle Angesprochenen Erwählte sind. Gott erwählt alle. Jesu Rettung gilt allen Menschen. In der Bibel heißt es einmal, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ein Bild, das das vielleicht ein bisschen anschaulich machen kann. Wenn ein Haus brennt und die Menschen aus diesem brennenden Haus gerettet werden müssen, wird vorher nicht bestimmt, der wird gerettet und der nicht. Ist dann jeder Einzelne nicht erwählt? Sind nicht letztlich alles Erwählte, weil alle gestorben wären, wenn nicht die Feuerwehrleute ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt hätten? Die Erwählung ist nichts, was wir hier und heute beurteilen können und sollten. Denn Erwählung zeigt sich nicht im Moment, sondern letztendlich erst vom Ende her, vom Gerettetsein. Das heißt, erst wenn die allerletzten Karten ausgespielt werden, zeigt sich, wer erwählt ist. Wir fragen uns wohl manchmal, ob dieser oder jener Mensch, den wir kennen, eigentlich ein Christ ist. Wir beobachten seinen Lebensstil und fragen uns dann, kann das ein Christ sein? Aber dieses Urteil können wir nicht wirklich sprechen. Es steht allein Gott zu. Ich erinnere nur an diese berühmte Geschichte von dem dritten Mann am Kreuz. Es war sicher ein Verbrecher, sonst wäre er da nicht verurteilt worden. Aber dieser Mann war ein Erwählter und noch in der letzten Sekunde seines Lebens, könnte man fast sagen, ist er gerettet worden. Heute noch, sagt Jesus zu ihm, wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus Christus hat sein Leben auf jeden Fall für alle Menschen aufs Spiel gesetzt. Da gibt es keine Ausnahmen. Sein Handeln gilt allen. Das Ziel dieser Erwählung ist die Gemeinschaft mit dem Vater. Wie im Paradies. Mein Lieblingssatz an dieser Stelle wieder, sie gingen in der Kühle des Abends miteinander spazieren im Paradies. Ist das nicht eine tolle Vorstellung, mit Gott im Paradies spazieren gehen zu können? Das Ziel ist aber auch, und da wird es schon etwas kritischer für mich, dass wir heilig und untadelig sind, so steht es in unserem Text. Das ist schon weniger toll, weil es Ansprüche an mich stellt. Ansprüche, die ich nicht erfüllen kann und ihr oder sie vielleicht auch nicht. Aber da gibt es ja noch Gott, da gibt es Christus, der vergibt, der erlöst. Das sagt auch unser Text. Und damit komme ich dann zu Punkt 2 dieser Predigt. Da geht es um Gottes Sohn, die zweite Person Gottes. Mit der Kernaussage, Gott erlöst durch Jesus Christus. Wir sind durch Jesus Christus erlöste Menschen. Das hört man in Kirchen sicherlich oft. Dieser Satz klingt aber an und für sich sehr abstrakt. Gemeint ist aber gar nichts Abstraktes, denn in unserem Text hier ist von Blut die Rede. Da ist von einem bestimmten, konkreten Abschnitt der Weltgeschichte die Rede. Da geht es um ganz reales Geschehen, das uns betrifft, mich und dich ganz real. Es geht um den Tod Jesu. Und der soll uns dazu bringen, umzukehren. Und umkehren, damit ist in der Bibel immer eine echte Umkehr unseres Denkens gemeint. Etwas, was uns als Menschen bis in die tiefsten Tiefen unseres Seins ergreift und das dann Auswirkungen bis in unser Handeln hat. Jesus Christus war kein mystisches Supermannwesen, das nur mit den Fingern geschnipst hat und dann war alles gut. Das ist nicht diese Menschenerlösungsmaschine, die Gott auch hätte erfinden können. Er war eine ganz konkrete Person in einer konkreten Zeit, der einen sehr konkreten Tod gestorben ist. In unserem Text klingt das fast leicht, aber es war nicht leicht. Der Text beschreibt das Geschehen im Rückblick von dem Ergebnis her. Und darum, weil der Autor das Ende kennt, deswegen klingt es fast so leicht. Im Epheserbrief als Ganzen wird aber die Dramatik wirklich deutlich. Im Kapitel 5, Vers 6 steht zum Beispiel, er hat sich als Gabe und Opfer hingegeben. Ein Opfer ist etwas, was sein Leben lässt, was geschlachtet wird für uns. Die ewigen Vorgänge, die schon vor Beginn der Zeit gestartet haben, das mit der Erwählung, von dem hier die Rede war, machen Jesu Tod am Kreuz nicht leichter, sondern vielleicht sogar schwerer. Wusste Gott doch schon immer, dass sein Sohn, der seit ewigen Zeiten Teil seines Wesens war und ist, irgendwann diesen ganz konkreten Weg gehen würde. Gott, für den es keine zeitlichen Beschränkungen gibt, fühlt den Schmerz darüber genauso ewig, wie ihn die Auferstehung Jesu ewig mit Freude erfüllt. In Jesus Christus vereint sich alles, was im Himmel und auf der Erde ist. So der Text. Was für eine Aussage. Die Bibel erzählt die dramatische Geschichte darüber, wie Gott und Mensch und auch Mensch und Mensch auseinanderdriften. Als Folge der Sünde diese berühmte Geschichte mit dem Obst und der Schlange und dem Eintreten der Sünde in das Leben der Menschen. Hier im Text schreibt jemand, dass Jesus Christus alles vereint, was getrennt ist. Und mit alles ist auch wirklich alles gemeint. Gott hat in Jesus ein für alle Mal klar gemacht, dass es nichts mehr gibt, was getrennt ist. Kein Mensch soll mehr von Gott getrennt sein und kein Mensch soll auch mehr von einem anderen Menschen getrennt sein. Wenn wir uns umschauen, merken wir natürlich, dass das nicht zu sehen ist oder lange nicht überall. Und dennoch verspricht uns dieser Text, dass es schon Realität ist. Das ist schon passiert und muss doch jeden Tag auch wieder ganz neu passieren. Der Text lobt Gott dafür, dass er unbedingt retten will. Und ich glaube, dem können wir uns einmütig anschließen. Er will unbedingt, dass wir zu ihm gehören. Und dafür investiert Gott alles. Sogar sich selbst in seinem Sohn und dessen Blut. Dann komme ich zum dritten Punkt. Gott, Heiliger Geist. Gott erleuchtet uns im Heiligen Geist, heißt es da. Wir dürfen als erleuchtete Menschen, klingt gut, ne, so ein bisschen nach irgendwo fernöstlich oder so. Wir dürfen als erleuchtete Menschen leben, die das verstanden haben, mit dem Verstand begriffen haben, was Gott in seiner Heilsgeschichte mit uns Menschen vorhat. Und nicht nur verstanden haben, sondern die auch etwas davon leben. Es kommt uns vielleicht relativ leicht über unsere Lippen. Wir sind durch Jesus Christus gerettet und erlöst. Aber solange es nur über unsere Lippen kommt und uns nicht als ganze Person erfasst, bleibt es eine Phrase. Viele Menschen, die nicht glauben, werfen uns das vor, dass wir nicht leben, was wir leicht und locker aussprechen. Da gibt es Nietzsches ganz berühmten Satz, wenn ich den Christen glauben sollte, müssten sie etwas erlöster aussehen. Wir sind nicht überzeugend in dem, was wir leben, in vielen Fällen. Unser Leben soll ein Licht auf dem Berge sein, sagt die Bibel, ein Licht, das andere sehen können. Manchmal ist es erschütternd zu sehen, dass so mancher, der nicht glaubt, besser verstanden hat als wir, dass der Glaube gelebt werden will. Und diesen Satz, der Glaube will gelebt werden, den müssten wir eigentlich ein bisschen buchstabieren. Wo wird mein Glaube in meinem Leben sichtbar? Wie steht es eigentlich mit dem, was für mich in meinem Leben so wichtig ist? Was macht mein Lebensziel aus? Wir kennen vielleicht alle diese Werbung, so mit dem mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ist das mein Lebensziel? Meine Familie? Wo bin ich schon gewesen in dieser Welt? Habe ich eine Spitzenausbildung und einen Doktortitel? Einen wirklichen, keinen abgeschriebenen? Werde ich wahrgenommen in meiner Umgebung? Werde ich geehrt für das, was ich tue oder was ich bin? Gibt man etwas auf meinen Rat? Oder ist mein Lebensziel Karriere, persönlicher Wohlstand, Erfolg? Oder dann die andere Seite. Geht es mir wirklich primär um die Liebe zu Gott in meinem Leben? Geht es mir um die Liebe zu Gott und um die Liebe zu meinem Nächsten? Geht es mir auch um den anderen? Das sind Fragen, die ich ganz persönlich für mich beantworten muss, die mein Lebensziel ausmachen. Ein paar Stichworte dazu. Eins dieser Stichworte wäre Freundlichkeit. Ist in meinem Leben etwas zu sehen von Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber? Empfinde ich wirklich Mitleid mit Leuten, die Not haben? Echtes Mitleid, nicht nur so dieser leichte Seelenschmerz, den man schnell überwinden kann? Sieht mein Leben so aus, dass ich für Gerechtigkeit einstehe zwischen den Menschen? Oder noch was ganz anderes? Ist mein Leben geprägt von Sorglosigkeit? Das klingt vielleicht so komisch, aber Gott will, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Das heißt, in meinem Leben müsste ja etwas von Leichtigkeit zu sehen sein, von Sorglosigkeit. Oder auch von Offenheit anderen Menschen gegenüber. Offenheit macht mich verletzlich. Kann dazu führen, dass man mir auf die Seele tritt und das tut weh. Und dennoch ist es etwas, was Gott von mir will. Oder wie ist es mit meiner Ehrlichkeit? Ich rede jetzt nicht nur von der Steuererklärung. Ist meine Opferbereitschaft so, wie sie sein sollte, dass ich von dem, was ich habe, wirklich abgeben kann? Oder auch, bin ich bereit, Leiden auf mich zu nehmen, ohne jetzt gleich, wer weiß wem, Vorwürfe zu machen? Manchmal wird uns das zugemutet. Aber in einer Beziehung mit Gott bin ich dazu in der Lage, sowas zu ertragen. Oder nehme ich wahr, dass ich Gebundenheiten habe, Süchte und lasse mich davon befreien? All das will Gott von mir. Das sind ja nur Beispiele. Beispiele, wie mein Leben wirklich deutlich machen kann, dass sich etwas geändert hat, dass ich erlöst lebe. Dazu will uns der Heilige Geist erleuchten, sagt unser Text. Er ist Gottes Wirklichkeit in uns. Wenn all das, was wir so als Glaubensbekenntnis von uns geben, keine erkennbaren Auswirkungen auf unser Leben hat, muss man sich doch fragen, ob es denn wahr ist. Wenn wir nicht mutiger, freundlicher, zugewandter und liebevoller werden, wenn wir nicht respektvoller zu allen Menschen werden, wenn wir nicht unsere Kraft auch da rein investieren, dass diese Welt hier und heute ein besserer Ort zum Leben wird. Und noch eine andere Sache. Gottes Geist, so heißt es in unserem Text, ist ein Siegel, ein Unterpfand, eine Garantie, möchte man fast sagen. So wird dieser Text übersetzt. Was ist so ein Siegel? Vielleicht am deutlichsten ist das zu begreifen, wenn man weiß, dass Sklaven in dieser Zeit, wo der Paulus diesen Text geschrieben hat, Tätowierungen hatten. Sozusagen Siegel. Tätowierungen hatten, an denen man erkennen konnte, wem sie gehörten. Aber auch, unter wessen Schutz sie standen. Andere waren für diese Sklaven verantwortlich und haben ihren Schutz garantiert. Und so ähnlich kann man vielleicht dieses Siegel Gottes, nämlich seinen Geist, verstehen. Es zeigt uns, unter wessen Schutz ich stehe, dass der Geist Gottes in uns lebt. Er erinnert uns und andere immerzu daran, dass wir zu Christus gehören und eben unter seinem Schutz leben. Der Geist Gottes in uns ist wie ein Garantieschein, dass wir immer und ewig zu Jesus Christus gehören. Und dass sich am Ende aller Zeiten die Versprechen Gottes, dass es kein Leid, keine Tränen und kein Geschrei mehr geben wird, erfüllen. Aber der Geist in uns ist auch eine Aufgabe im Hier und Jetzt, nämlich hier und jetzt daran mitzuarbeiten, dass Leid gelindert wird, Tränen getrocknet werden und Schmerzensschreie verstummen können. Das Siegel, Heiliger Geist, ist ein Versprechen und eine Verpflichtung. Haben wir jetzt verstanden, wer der dreieinige Gott ist? Mit Sicherheit nicht so ganz, aber vielleicht etwas besser. Dieses große Lied im Epheserbrief soll uns herausfordern. Auf der einen Seite dazu, es nachzusingen und nachzubuchstabieren. Auf der anderen Seite ist es eine Herausforderung, das anzunehmen, nämlich von Gott erwählt zu sein, in einem umfassenden Sinne, von Christus erlöst zu werden bis in unsere tiefste Persönlichkeit hinein und vom Heiligen Geist erleuchtet zu werden zu einem Leben, das einen Unterschied macht in dieser Welt. Ich möchte das mal ganz kurz zusammenfassen. Erstens, was man aus diesem Text lesen kann. Erstens, wer ist Gott? Gott ist der Vater. Das ist der, der geschaffen hat, der segnet, der erwählt und begnadet, der erleuchtet und der, der gelobt werden will. Deshalb singen wir auch diese Lieder in unseren Gottesdiensten, weil Gott das von uns will. Dann ist Gott der Sohn. Der Sohn ist der, den wir sehen können, an dem wir erkennen können, wie Gott ist. Der Sohn ist der, der sich opfert, der uns erlöst durch sein Blut. Und der Sohn ist der, der dadurch vereint, der es schafft, dass wir wieder mit Gott in Beziehung treten dürfen. Und er macht uns zu seinen Brüdern und Schwestern, heißt es in diesem Text, zu Erben seines Reiches. Das ist eine ganz besondere Situation, die ich auch nie wirklich begreifen kann. Ich bin ein Kind, ein Erbe Gottes. Ich darf Gottes Reich erben. Das muss man buchstabieren. Ich weiß nicht, ob man das wirklich verstehen kann. Und dann ist Gott als Drittes der Geist. Der Geist, der uns erleuchtet und der uns in alle Wahrheit führt, der uns verstehen lehrt, was uns Gott eigentlich klar machen möchte, nämlich, dass wir seine Kinder sind. Und der das Siegel ist, eine Garantie dafür, dass wir zu Gott gehören. Sein Geist sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Entsteht aus all diesen Gesagten die Frage, willst du so leben? Erwählt bist du, an Gott liegt es nicht mehr. Die Erlösung gilt dir. Die Erleuchtung kann dich verändern. Wenn du einstimmst in dieses Loblied, dann wirst du nicht so bleiben, wie du bist. Du wirst dich verändern und dazu braucht man Mut. Denn ein reines Lippenbekenntnis reicht nicht aus. Wer dieses Lied mitsingt, der wird mit Sicherheit auch darin verstrickt. Wer dieses Lied mitsingt, wird irgendwann merken, dass das Lied in ihm singt. Geht mir manchmal so, dass ich spazieren gehe, Zeit habe und auf einmal singt in mir ein Lied und ich kann es auf einmal laut singen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich finde das toll. Das Lied ist so sehr Teil seines Seins geworden, dass es ihn mitnimmt auf den Weg der Erwählung, der Erlösung und Erleuchtung. Die Frage ist, willst du das? Amen.